sagen wir es mal so, ich habe auch Hals und Nase, tatsächlich. Aber in einem so...
Ohren nicht?
Nee, ich habe nur Hals und Nase. Ohren habe ich abgegeben, fand ich doof.
Ja. Hat Norbert jetzt,
der trägt auch die Verantwortung.
Die Zusammenkunft, wo Worte tanzen frei. Jennys Witz und Davids Geist, sie nehmen uns am Bein. Alltag trifft Kultur hier in einem bunten Licht. Bratering, die Zusammenkunft, unser akustisches Gedicht.
Herzlich willkommen zur Folge 199 von Bratering, die Zusammenkunft. Gesund und munter sind wir heute für euch da. Mein Name ist David und wie immer bei mir ist Jenny. Hallo.
Hallo. Ich mag die tiefe Stimme. Hallo.
Ja, vielleicht kriegen wir so auch nochmal ein paar mehr HörerInnen.
Wegen der tiefen Stimme?
Vielleicht lasse ich Leute so besser einschlafen. Ich weiß es nicht.
Ich habe manchmal das Gefühl, das schaffen wir mit unseren Themen ganz wunderbar.
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür sind wir manchmal auch einfach zu laut. Also.
Warum sagst du wir, David? Warum sagst du wir? Was möchtest du mir sagen?
Hä? Wir lachen doch beide manchmal sehr lautlos. Also das ist
ich lache nicht.
Okay.
Ich atme geräuschvoll. Wir sind immer noch in Deutschland hier. Ich atme geräuschvoll, sei ruhig. Yay.
Ja, ich atme auch sehr geräuschvoll momentan.
Ich mag es immer noch, dass du da viel häufig, also das ist Deutsch, weißt du, das fängt ja heute wirklich einfach nur grandios an, dass du es in letzter Zeit schaffst, immer krank zu werden. Also
immer?
Ja, komm, immer im Herbst, rede ich von Herbst, von dieser Jahreszeit.
Ja, ich bin immer im Herbst in der Schule, das ist ja seltsam.
Aber Menschen.
Schulen sind keine Treiber von Pandemien.
Nein.
Haben wir ja gelernt aus der Nach-Corona-Betrachtung.
Naja, offiziell gesehen kannst du ja einfach froh sein, dass wir jetzt mehr oder weniger in der Endemie sind, einfach deswegen, weil du die Fenster zumachen darfst in der Schule.
Ja, wobei, das will man manchmal auch nicht. Vor allen Dingen, wenn Teppichboden in den Klassenräumen ausgelegt ist, sind da ganz andere Gerüche manchmal.
Was ist denn das für eine Entscheidung?
Ich weiß es nicht, es ist eine Entscheidung.
Ja, aber da hat doch auch jemand gekifft, bevor er das entschieden hat, ey.
Ja, scheinbar nicht, sonst hätte das ja gerochen.
Weißt du, ich brauch so ein Soundboard. Ich habe auch gerade viel zu lange gebraucht, einfach, weißt du, ich hatte gerade überlegt, ob ich dieses, kennst du das, wenn man aufs Schlagzeug schlägt, also dieses auf Schlagzeug schlagen, die Reihenfolge, die man macht, wenn jemand schlechten Witz gemacht hat?
Die Drumroll oder ich weiß gar nicht, wie das noch heißt.
Ja, einfach, ich werde angerufen.
Okay.
Ich meine, interessiert mich gerade nicht.
Ja.
Aber ich mache hier voll Sound, hörst du? Das ist mein Dienst, der immer nur ist.
Ja, die Leute werden jetzt anfangen, in wo auch immer sie den Podcast hören, zu tanzen.
Ja, das ist klar, bei dem Sound, oder? Ich fand den auch einfach nur toll. Ich habe den auch nachts häufiger an, wenn ich nicht schlafen kann. Einfach nur, damit ich dann richtig gut Laune bekomme, weil ich mich dann darüber freuen kann, dass ich nicht schlafen kann, weil ich dann einen Grund habe. Das ist super.
Man muss sich einfache Feindbilder erschaffen.
Was muss man sich? Feindbilder?
Einfache Feindbilder erschaffen. So, nicht mein Körper ist schuld daran, dass ich nicht schlafen kann, sondern das dreckige Diensthandy oder... Die Leute, die mich anrufen, sind da.
Naja, ich habe jetzt fast mit, also ich hätte jetzt gesagt, ich mach das ja eher so, dass ich aus dem Negativen was Positives ziehe, indem ich meinen tollen Handysound anmache und dann tanze.
Ja, gut, okay.
Dann kann ich nicht schlafen, dann höre ich freiwillig auf, weil ich tanzen möchte. Das macht alles voll Sinn, David. Ich weiß nicht, was du meinst.
Du kannst tanzen, wenn du willst. Du kannst deine Freunde zurücklassen.
Gut, wo kommt denn das jetzt her? Hilf mir.
Because your friends don't dance, and if they don't dance, then they are no friends of mine. Men without hats, the safety dance.
Wow, okay, ja gut, übersetzt kannte ich jetzt wirklich nichts damit anfangen. übersetzt war zu schwierig. Okay. Schön, aber ich mag es auch total. Wir haben Dinge, David. Also erstens, ich habe wieder Bauarbeiter in meinem Haus.
Ah, okay. Wir haben wieder Bauarbeiter.
Wir haben Bauarbeiter, David, und ich war gestern politisch wirklich alles nur nicht korrekt, als ich mit meiner Mutter telefoniert habe. Da hat sie vollkommen recht. Also ich fange vorne an. Wir kriegen Glasfaser. Also wir kriegen es nicht, aber es wird vorsichtshalber gelegt. Und dafür reißen die wirklich jeden verfickten Kackbürgersteig hier momentan auf. Ja. Mhm. So, und das macht eine ganze Gruppe Männer, die dann wirklich kommen und händisch alles an Steinen da rauskraxeln, dann händisch Löcher graben, händisch die Kabel reinpacken, händisch wieder zumachen und dann auch wieder die Steine draufpacken. Jetzt kannst du dir vorstellen, dauert.
Ja.
So, jetzt hast du das Problem, dass die ein Loch graben, aber du glaubst doch nicht etwa, dass die das Loch so graben, dass du dann noch in deine Wohnung kommst.
Das ist schlecht.
Ja, ich gehe also gestern mit einem intakten Bürgersteig arbeiten und komme mit einem nicht mehr intakten Bürgersteig nach Hause. Denk mir, das ist schlecht.
Zum Glück steht der Balkon jetzt, dann kannst du ja über die Leiter rein ins Haus.
Ja, das habe ich meinem, ich habe mit meiner Mutter telefoniert zu dem Zeitpunkt und habe auch gesagt, ich so, ne, ja, jetzt klingelt meine Uhr, was ist denn los hier? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Mutter, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und habe dann auch gesagt, so von wegen, ja, wenn das Gerüst doch stehen würde, würde ich ja spaßeshalber da drüber gehen, aber es ist ja jetzt weg. Ne? Mhm. Und dann sagt meine Mutter, ja, dann sag denen doch, dass die da irgendwas hinlegen sollen. Und dann war der Moment mit dem ich war so auf 180, dass ich gesagt habe, geht, würde ich wirklich gerne machen, aber das ist eine komplette Kategorie von Männern aller nix gut. Das war politisch nicht, also das war sehr rassistisch, das war nicht in Ordnung. Das macht man nicht, ich habe mich dann auch dafür entschuldigt, aber die haben mich so aufgeregt. Ne? Du musst dir vorstellen, da stehen 6 Männer mit Schaufeln in der Hand, hören instant auf zu schaufeln und gucken dir zu, wie du versuchst, übers Loch zu kraxeln. Ich war genervt. Und dann musste ich wirklich drüber springen damit.
Manchmal muss man über seinen Schatten springen, manchmal über Löcher, um in die Wohnung zu kommen.
Ja, aber wirklich. Ich hab hier eine Nachbarin, die braucht einen Rollator. Also wenn das Haus gebrannt hätte, hätte sie nur schmeißen können. Ne? Das ist so sehr schön. Ich fand das nicht gut. Ich fand das wirklich nicht in Ordnung. Aber meine Mutter hatte recht. Meine Mutter hat mich dann zurechtgewiesen und hat mir gesagt, dass das so nicht geht. Das darf ich nicht sagen. Mhm. Da hatte sie korrekt. Muss ich immer mal lassen, ne? Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich hatte dann, die haben dann die Steine wieder draufgepackt. Und dann haben die versucht, mit so einer Rüttelplatte diese Steine wieder festzumachen.
Mhm. Wie gut hat's geklappt?
Oh, David. Mehr schlecht als recht, aber ich habe oben in meiner Wohnung gesessen, nachdem ich ja über den offenen Bürgersteig gesprungen bin. Mhm. Ey, meine ganze Deko hat gewackelt. Das war nicht schön. David, das ganze Haus, es hat gerumpelt. Was willst du machen, ne?
Ich meine, gut, so kann man auch mal testen, wie erdbebenfest so die Gebauten in Deutschland sind.
Ja, besonders reißen sie gerade weiter drumherum ab, weil hier ist ja noch mehr Bürgersteig, ne?
Ja.
Ich bin total begeistert. Ich muss auch gleich arbeiten. Mal gucken, was passiert. Also, ja.
Ja, gut.
War schön. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall waren das wieder mal Handwerker. Aber wie die mir dabei zugeguckt haben, ne? Da kam auch keiner auf den Scheißhausgedanken, mal so ein Brett zu nehmen und da hinzulegen oder so, ne? Nö.
Vielleicht war es deren erster Tag.
Ja, aber man muss dazu sagen, es ist eine komische deutsche Baustelle gewesen. Weil deutsche Baustellen haben ja die Angewohnheit, 10 Männer stehen da, einer arbeitet. Ja. Da haben alle gearbeitet. Alle.
Vielleicht war es auch dieses Grillphänomen, so von wegen so, dass einfach nur alle drum rumstanden, aber keiner gearbeitet hat, so.
Und der komplette Bürgersteig ist nur aufgesprungen aufgrund von Gedankenkraft.
Ja, es war so ein bisschen so wie in diesem Videospiel. Du bist da drüber gelaufen, dann ist der Stein runtergefallen.
Ja, dann bin ich in die Wohnung geglitscht. Wie es sich gehört.
Nee, du hast den Doppelsprung gemacht.
Ich hab den Doppel, ja, den habe ich gerade gelernt. Ich war gerade noch am Skilltree. Hab den ausgewählt. Ja. Deutsch.
Ja.
I don't know, keine Ahnung. Ich war gerade im Spiel Ori und hier Dingens. Weiß auch nicht, warum ich da gerade war.
Wegen
Aber gutes Spiel. Kauft es euch, wenn ihr es nicht habt. Und es spielen wollt, logischerweise. Aber ja.
Ach ja.
So ist das Leben, hart und ungerecht. Ja, bitte.
Ich bin dem nachgegangen, was du letzte Woche gesagt hast.
Ich wusste es doch.
Ich habe mir 10% wie Hortensien sterben gegeben.
Und?
Ich weiß nicht, wie weit du in diesem Buch gekommen bist, aber...
Bis 5%. Ich kam nicht aus dem Keller raus.
Ja, ich kam aus dem Keller raus, aber das macht es nicht besser. Also es ist halt... wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, diese Autorin kann genau eine Art von Psychopath schreiben. Ironischerweise heißt er in diesem Buch auch X.
Ja, ich weiß, fand ich auch sehr kreativ.
Aber gut, das eine spielt ja in Spanien. Also Pupeta, das ist das Einzige, was da irgendwie zusammenhängt, dass das Senora öfter gesagt wird, oder Senor oder so. Das ist halt der einzige Hinweis, den man hat, oder und halt die Namen so ein bisschen. Und das spielt jetzt halt in den USA, also kann es vermutlich nicht die gleiche Person sein. Übrigens hatte ich in meinem Rant letzte Woche auch noch eine Sache vergessen, die mich aus Pupeta mega aufgeregt hat, was mir bei Wie Hortensien sterben dann wieder eingefallen ist.
Mhm.
Und zwar wird an einer Stelle erwähnt, dass es eine Person sein muss, die bei denen in der Nachbarschaft wohnt. Und dass sie die Person dadurch kennen müssen, weil das ist ja so eine kleine Community da, so, wo jeder jeden kennt, so dorfmäßig halt.
Mhm.
Nö. Also es wird später der Name von dem Typen genannt und es ist halt einfach wirklich so, dass kein Arsch weiß, wer das ist.
Was ja irgendwie schwachsinnig ist, weil der muss da doch ein- und ausgehen eigentlich, oder?
Ja, eigentlich schon. Es ist halt so dieses Bescheuerte. Niemand hat den gesehen, niemand kennt den und weiß ich nicht. Ja, und dementsprechend ist es ja auch absolut schwachsinnig, dass dieser Typ diese Maske mit dem Stimmverzerrer trägt, weil ich mir so denke, okay, das ergibt nur Sinn.
Man kennt dich nicht.
Ja. Hm. Aber ja, das ist quasi auch genau wieder das Gleiche. Es geht wieder um eine scheiß Nachbarschaft, in Wie Hortensien sterben. Es geht wieder um einen Typen, der sich für schlauer als alles andere hält und einfach, die Kapitel von dem sind einfach übelste, also, er holt sich selbst einen runter, in mehr als einer Art und Weise natürlich, aber mehr auch verbal tatsächlich. Einfach dadurch, dass er halt sagt, wie sehr überlegen er den anderen ist. Und das ist halt für mich so dieses typische Phänomen, wenn Leute vermeintlich schlaue Personen schreiben wollen.
Ja, obwohl du das bei One of Six auch hattest, aber da fand ich es gar nicht so schlecht. Es war komplett wenig, also es war komplett ohne Sexualisierung, wahrscheinlich deswegen.
Ja, nee.
Er hat sich nur über die Dummheit aufgeregt in One of Six. Dementsprechend war das wahrscheinlich einfach angenehmer, weil du, ne? Der fand sich selbst nicht so geil, dass er sich direkt nicht mehr beherrschen konnte.
Weißt du, ja, aber es ist halt, also ich finde halt, es ist schon schwierig, wenn du halt Kapitel hast, wo eine Person, also wo der einzige Bestandteil ist, dass diese Person die ganze Zeit überredet, wie sehr sie anderen überlegen ist und sonstiges. Weil es ist halt wirklich so, warum? Warum lese ich das hier jetzt gerade? Also, du könntest es in weniger Sätzen zusammenpacken und weniger meine Zeit verschwenden, wenn du, also, um diesen Menschen so zu charakterisieren. Das ist halt, vor allen Dingen ist da so viel Wiederholung drin. Das ist halt so ein bisschen, also, das ist für mich, das, was bei Tolkien die Wiesen sind, ist bei der Pupeta-Autorin einfach dieser Bösewicht, der halt 90% der Zeit immer das Gleiche sagt.
Und tut. Aber in Hortensien, wie Hortensien sterben, ich fand das tatsächlich noch ein bisschen anders creepy.
Ich fand das
Pupeta am Anfang.
Ich fand das so bescheuert. Ich weiß nicht, bist du zur Szene gekommen, wo die den Schädel gefunden haben?
Nein.
Okay, also das Buch fängt quasi damit an, dass er den Schädel einer Person in die Einfahrt von Nachbarn legt, wo die Hortensien sterben. Lustigerweise. Generell auch wie oft Hortensien da, aber egal, das Buch heißt ja so, dementsprechend muss ja auch einen Grund haben, aber naja, egal. Auf jeden Fall, der legt da den Schädel hin, dann treffen sich halt die, ich glaube, Protagonisten zu einem Spieleabend. Und hier der Mann, der Frau, die quasi später noch die Psychiaterin von unserem Psycho da werden wird, der hebt diesen Kopf auf und sein erster Gedanke ist, ohne Halloween-Dekoration.
Mach ich auch immer so bei Köpfen im Garten.
Und das nächste, was er tut, ist diesen Kopf mit reinnehmen, um seiner Frau einen Schrecken einzujagen.
Ja, ist auch eine logische Schlussfolgerung, kann ich voll nachvollziehen. Aha. Ja. Hm.
Bei diesem Spieleabend ist ein Arzt dabei. Dieser untersucht den Kopf und hält es auch für einen Dekoartikel bis zu dem Moment, wo irgendjemand ihn darauf hinweist, dass im Kiefer ein Zettel steckt.
Ich erinnere mich an nichts davon.
Ja, wahrscheinlich war es nach dem Kellerkapitel. Aber auf diesem Zettel steht dann, ich war ein böses Mädchen, und daraufhin lässt er den Kopf auf den Glastisch fallen, der Glastisch zerspringt, und dann ist die Realisation da, dass das ein echter Kopf ist.
Weil der Glastisch zerspringt? Also jetzt hänge ich aber.
Nein, weil da der Zettel drin steckte zwischen den Zähnen. Ja, genau.
Und die Zähne hätten jetzt nicht gereicht, ja?
Ja, oder einfach, dass er ein Arzt ist, oder auch, dass so ein Kopf ja auch nicht so sauber abtrennbar ist, dass da unten nichts mehr rausragt, wenn man, egal.
Na ja, bedingt.
Und je nachdem, wie alt der Kopf ist, hat er auch einen gewissen Geruch, also.
Warte mal. Also jetzt ein Schädel, also ein Kopf?
Kopf.
So ein Kopf, ich hab gedacht, ein Kopf, also nur den Knochen.
Nein, ein Kopf.
Okay, das ist eine ganz besondere Art von komisch.
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, so ein Schädel halt, ne? Also so ein Knochenschädel.
Nee.
Weil dann hätte ich gesagt, okay, gut. Deswegen kam ich auf die Zähne, weißt du?
Es war ein abgetrennter Kopf.
Und bei einem abgetrennten Kopf hat keiner gecheckt, dass das ein echter ist? Oh Gott.
Ja, bis der Zettel.
Und was ist das denn für eine Bumsbirne, dass der Glastisch davon direkt kaputt geht?
Weiß ich nicht.
Okay, Mann, weißt du, ganz ehrlich, ich will das lesen können. Ich möchte mich auch amüsieren.
Ja, aber also ich fand es einfach nur noch anstrengend, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl gehabt, es wird einfach nur das Gleiche wieder. Es ist halt einfach wieder, also ich habe Pupetta gelesen, so ich weiß, in welche Richtung sich das entwickeln wird, und ich weiß auch ganz genau, dass das Ende wahrscheinlich nicht, oder beziehungsweise sie hat es ja, glaube ich, da sogar über zwei Bücher erstreckt. Was ich schon spannend finde, weil ich mir so denke, okay, weiß ich nicht, ob man das unbedingt, also ob man quasi, wenn man die Hälfte davon Filler macht, indem der Killer einfach nur sagt, hoho, ich bin der schlauste Mensch der Welt, seht mich an, ihr seid alle Maden unter mir, die kriechen. Ob das wirklich zweier Bücher bedarf. Aber auf jeden Fall, vielleicht hängt es auch damit zusammen, diesmal gibt es, glaube ich, ungefähr 6 Leute, und es gibt tatsächlich auch mal Kapitel aus der Sicht eines Mannes, aber das ist tatsächlich auch da, wo ich das Buch abgebrochen habe. nicht aus irgendeinem Grund, sondern einfach, weil davor war eben jener Psychopath bei einer der Protagonistinnen in der Psychotherapie.
Ja, und das habe ich auch gelesen.
Okay, dann
das. Deswegen bin ich verwirrt, dass ich mich an den Kopf nicht erinnere.
Ja, dann das verwirrt mich jetzt aber auch.
Nun.
Naja.
Egal.
Auf jeden Fall, dieses Kapitel war tatsächlich das, wo ich gesagt habe, nee, komm. Ich verschwende meine Zeit. Das ist, also, wenn du es nicht mal versuchst, warum soll ich es versuchen? Das ist halt wirklich so. Hast du ein Buch von der gelesen, hast du alle gelesen. Das ist halt wirklich so. Es ist halt.
Ja, die haben sehr viel Ähnlichkeit. Aber ich fand halt diese Kellerszene, ne? Die fand ich halt noch.
Ja.
Eklig. Die fand ich echt eklig.
Ja, wobei spätere Szenen in Pupetta sind auch nicht wirklich best. Also. Es wird in Pupetta noch schlimmer, sagen wir so. Also es wird immer schlimmer als diese Killer-Szene. Insofern, es ist halt wirklich so, okay, ja, ich meine, ich war ja auch schon von dir so ein bisschen vorbereitet, weil du mir ja von dieser Szene erzählt hattest.
Ja.
Dementsprechend, es war halt nochmal anders. Also der Typ ist halt nochmal ein bisschen anders krank, aber im Prinzip so von 90%, also wenn du die Backstory von dem aus Pupetta zurückschneidest und halt so ein bisschen die Umgangsform und die Obsession, die er halt mit den einzelnen Figuren hat, ansonsten ist das echt, das ist die gleiche Person. So, es ist halt wirklich einfach 1:1 der gleiche Schreibstil. Und natürlich, es fällt einem leichter, das zu schreiben, wo man das Gefühl hat, das gut schreiben zu können.
Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Autorin muss ganz dringend, die braucht Hilfe.
Ich weiß halt nicht, was die tiefere Motivation dahinter ist. Ich verstehe halt, also das Ding ist halt auch, ich sehe halt, dass diese Bücher mit 4,1 Sternen bewertet sind. Und es kommt mir halt, noch keine Review, die ich dazu gelesen habe, konnte mir in irgendeiner Weise erläutern, warum. Also es ist halt wirklich, es ist nicht gut geschrieben, es ist nicht spannend geschrieben, es ist einfach nur plakativ und billig in der Art und Weise, wie es Sachen macht. Der Antagonist ist nicht spannend, weil er irgendwo zwischen absolut nutzlos und, also beziehungsweise in den finalen Szenen absolut nutzlos und davor halt absolut übermächtig und unbesiegbar taumelt, weil halt einfach immer wieder Sachen aus dem Arsch gezogen werden, warum das so ist. Ich meine, in dem Buch...
Im wahrsten Sinne.
Ja. In wie Hortensien sterben ist das jetzt, also war es bis jetzt ja noch einigermaßen. Also Pupetta war ja wirklich auf der Plausibilitätsskala, weiß ich nicht, minus 100. Aber da war es ja noch so, okay, wir machen so diese typische Story, Massenmörder oder Killer quasi, der in einer ruhigen Nachbarschaft sein Unwesen treibt und niemand ahnt was so. Gut, fairerweise, in dieser Szene bei der Psychotherapie wird auch darauf hingewiesen, dass er schon auffällig wurde mit seinen Aggressionsproblemen und er auch keinerlei Reue zeigt in der Art und Weise, wie er gehandelt hat, was eventuell Schlüsse ziehen könnte. Es ist nicht dieses typische, was man eventuell aus True Crime Podcasts kennt, wo dann hinterher über den Täter gesagt wird, er war immer so unscheinbar und ruhig und er war immer ein netter Kerl. Das hätte man nicht ahnen können. Nein, das ist halt, da ist es halt wirklich so, ja okay, der wurde schon zur Therapie geschickt, hat schon Maßnahmen hinter sich. Ja gut, aber
man muss ja dazu sagen, du kennst das Ende von Wie Hortensien sterben ja nun nicht. Vielleicht war er es ja gar nicht.
Was?
Weiß ich nicht, kann das sein. Vielleicht wird nur darauf hingewiesen, dass es eventuell so sein könnte. Und man sie versucht, einen in die Irre zu führen. I don't know.
Also die einzige Art und Weise, wie das in Anführungszeichen Sinn ergeben könnte, wäre, wenn das alles in seinem Kopf passieren würde. Aber gleichermaßen, die Szene, wo er den Kopf ablegt, ist das erste Kapitel. Und dieser Kopf wird später auch gefunden. Insofern...
Ja, aber prinzipiell wird ja nur zweimal aus einer männlichen Sicht geschrieben.
Ja, aber mit dem gleichen Namen. Also dann wäre es halt insofern... Also im Prinzip, es ist ja deckungsgleich in dem, also der in dem inneren Monolog, den er halt auch in der Szene hat oder in dem Kapitel hat, wo er bei der Psychotherapie ist, werden ja auch seine vergangenen Taten so ein bisschen referenziert. Also insofern.
Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, wir beide haben unterschiedliche Bücher gelesen.
Okay.
Tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, also ich scheine alles verdrängt zu haben irgendwie.
Ich meine, verständlich.
Also wirklich komplett. Ich sitze hier gerade so wie Ochs vom Berg und denke mir so, hä?
Ich wünschte, ich könnte das auch verdrängen nicht. Können. Ich wünschte, ich hätte diese Verdrängung. Also es ist halt...
Das Problem ist halt, überleg mal, was das mit mir gemacht hat, dass ich es verdrängt habe.
Pupetta hat mich wütend gemacht in der Art und Weise, wie es war. Aber Wie Hortensien sterben einfach so gleich, dass ich einfach... Also ich bin, glaube ich, in die Resignation verfallen. So, es ist halt...
Der Unterschied ist doch aber einfach die Tatsache, da ich mich mit dem Kopf nicht dran erinnere, ich habe den Anfang gelesen mit der Kellerszene und die Szene mit der Therapeutin.
Aha.
Kann es nicht sein, dass das mit dem Kopf einfach danach kommt und ich deswegen wie Ochs vorm Berg da stehe, du hast 5% mehr gelesen von dem Buch als ich?
Ich meine nicht. Also ich meine, direkt nach der Kellerszene kommt das mit dem Kopf.
Ja, aber es kommt doch erst die Therapeutin und dann die Kellerszene.
Nee, die Therapeutin hat da... Ach so, nein, pass auf. Jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Das Therapeutending kommt später. Die erste Therapeutenszene ist mit einem anderen Charakter.
Ja, siehst du, das meine ich doch. Die habe ich gelesen. Und die Kellerszene. Weiter bin ich nicht gekommen.
Okay. Ich rede von der späteren Therapeutenszene.
Ja, gucke mal.
Wo es aus seiner Perspektive erzählt wird, weil die Therapeutenszene ist ja, die erste Therapeutenszene ist ja aus ihrer Perspektive, wo sie halt mit dem Nachbarn redet.
Ja, da hast du recht. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber siehst du, dann kann ich es ja gar nicht wissen. Siehst du, dann stehe ich nicht umsonst wie Ochs vorm Berg hier. Das ist doch schon mal schön. Das ist beruhigend. Ich sitze hier gerade und denke mir so, kann doch nicht sein, dass ich das alles vergessen habe.
Also natürlich besteht noch die Möglichkeit, dass es einer der Charaktere ist, die man vorgestellt bekommt. Ich meine, es würde zumindest erklären, warum der Arzt so bescheuert darauf reagiert. Auch sehr schön finde ich an der Glastischszene, dass kurz davor halt darüber geredet wird, oder beziehungsweise dass bei dieser Männerperspektiven-Szene halt darüber geredet wird, dass die Frauen alle Dark Romance lesen.
Mhm.
Was ich auch sehr witzig fand, also es gibt halt wirklich innerhalb dieses, in Anführungszeichen, Dark Romance Buches, einen Subplot, wo die Frauen einen eigenen Buchclub haben, wo Dark Romance Bücher gelesen werden.
So weit bin ich alles nicht gekommen.
Und der einzige Kommentar dieses Mannes ist es auch übrigens zu sagen, so ja, kommt uns ja zugute, weil wir können die dann härter, ne?
Ich habe das Wort gehört, ohne dass du es sagen wolltest.
Ja, also er sagt es nicht so plakativ, aber er sagt quasi, ja, es kommt ja uns zugute, von daher.
Passt halt schon.
Ja.
Wie schön. Yay. Ach, weißt du, David, ganz ehrlich, ich meine, ich lese ja immer, also ich versuche ja immer noch Horror zu lesen. Ich habe ja auch sie angefangen, ja, aber, tatsächlich.
Aber ehrlich gesagt, ich, also Pupetta und, also das ist halt kein Horror für mich, weil Horror hat für mich mit Spannung zu tun.
Das ist eklig.
Das ist halt noch nicht mal ein Thriller. Ich weiß halt nicht, was das ist. Das ist halt, es ist halt so, hier, ich hab diese schlimmen Szenarien mir ausgedacht und aufs Papier gebracht, aber ohne irgendeine Finesse dahinter, irgendeinen Sinn, sittlichen Nährwert oder sonstiges. Also es scheint Leute zu unterhalten, insofern erfüllt es scheinbar seinen Zweck, aber es ist halt trotzdem so für mich. Ich erkenne halt wirklich nicht, was die Intention des Autors hier mit, oder der Autorin hiermit war.
Ja, das Problem ist halt wirklich, ich wünschte wirklich, dass sie diese ganzen sexualisierte Gewalt da halt nicht so enorm drin vorkäme, weil dann würde ich dem Ganzen vielleicht sogar eine andere Chance geben, aber ich finde das einfach nur unglaublich unangenehm zu lesen. Ich finde das nicht schön.
Ja.
Ich mag das nicht.
Aber
wie
du
gesagt,
wolltest...
Ja, sie. Ja, sie. Ich habe mit sie angefangen.
Okay.
Ich wollte es mögen, David. Wollte es mögen. Und dann hat Stephen King geschrieben. Und dann habe ich festgestellt, dass Stephen King unglaublich viel für Kommata über hat.
Ah, ja.
Alter, sind das lange Sätze. What the fuck? Ey. Und auch sehr deutlich, ich versuche es weiter, weil Flower Snake hat es mir ja empfohlen und ich möchte es dann auch für sie tatsächlich mal ein bisschen weiterlesen, weil gerade Bücher am Anfang immer sehr schwierig sind.
Ja, definitiv.
Aber es ist so, ich sitze da, ich lese es und denke mir so, das ist langweilig. Hochgradig langweilig. Es ist so dieses, okay, spannend, toll.
Passiert am Anfang denn nicht viel und welche Charaktere werden erstmal eingeführt oder wie in welcher Form lang?
Doch, das ist nicht das Problem. Das fängt also wirklich, er ist schon längst in ihrer Hütte. Es fängt voll damit an, es fängt wirklich damit an. Es ist du bist mittendrin statt nur dabei. Es ist wirklich überhaupt kein Aufbau. Es ist wirklich von jetzt auf gleich bist du da und jetzt gerade sitze ich noch da und denk mir so, das ist nicht spannend. Das ist, der sitzt da und sie findet ihn toll. Ja, und sie will ihn auch nicht gehen lassen. Das merkst du. Was jetzt? Was soll passieren auf den nächsten 20 Seiten? Das ist... Also es ist schön, es gibt eine Szene, wo sie ihn Mund zu Mund beatmet und er das kalte Kotzen bekommt, weil sie irgendwelche komischen Bonbons vorher gegessen hat. Ich habe alles geliebt daran. Ich will, wie gesagt, ich werde es weiter versuchen, aber jetzt gerade sitze ich hier und denke mir so, und habe das erstmal beiseite gelegt und habe mich erstmal wieder meiner lesbischen Liebesroman-Literatur gewidmet. Und da ist mir auch was Schönes passiert. Ich habe ein Buch gefunden, es heißt Die wahrgesprochene Erbin. Vollkommen in Ordnung. Habe ich mir gedacht, ist in Ordnung, lies es mal. Es ist auch komplett irrelevant. Ja, ich fand das Wort wahrgesprochen auch spannend, aber egal, sie ist eine wahrgesprochene, es ist Fanfiction, nicht Fanfiction, Fantasy wollte ich sagen.
Selbe Sache.
Ist fast das Gleiche. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich irgendwann zu meiner Frau gesagt habe, irgendwie sind die Sätze komisch, also teilweise lese ich die und sie machen für mich keinen Sinn. Und wir haben erst erwartet, dass das Buch einfach mit dem Google-Übersetzer übersetzt wurde.
Okay.
Vielleicht. Weißt du, weil du dann so sagst, so von wegen so, passierte mir mal, dass ich was übersetzt habe und da hieß eine Ivy und er erzählte mir konstant was von Efeu, bis ich gecheckt habe, warum, hat gedauert, weißt du, da war ich aber wesentlich jünger.
Ja.
Was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass die Autorin, ich weiß gerade nicht, ob ich sie so nennen möchte, auf ihrer Internetseite sagt, dass sie AI benutzt, um die Bücher zu schreiben.
Also sie schreibt die Bücher nicht.
Ja, das weiß man nicht so genau, wofür sie das jetzt benutzt.
Also ich meine,
da die Sätze aber,
wenn man,
teilweise sind die Sätze so dumm, ne?
Ja, ich meine, wenn sie die Korrektur lesen lässt, dann haben die wahrscheinlich schon im Kern nicht viel Sinn ergeben. Wenn sie die einfach nur erstellen lässt, dann ist das, ja, schwierig.
Ja, also scheinbar, so hört man, liest man dann in Foren, benutzt sie die AI nur, um den Plot zu schreiben.
Oh Gott,
also,
das ist ja noch schlimmer.
Um die reine Handlung in dem Sinne grob zusammenzufassen. Aber weiß ich nicht. Die Storyline an und für sich hat mich irgendwie interessiert, aber das ist echt anstrengend zu lesen teilweise. Du sitzt da so und denkst dir so, was zum Fick? Weißt du, wenn in Aufzählungen statt Kommata Punkte gesetzt werden. das sind so eine der kleinsten Dinge, die mich komplett rausgeschmissen haben.
Oh, oder so
wenn
schön,
du dann Sachen
also.
Hast, wo du sagst, ja, wenn du dann sagst von wegen, okay, das waren doch aber jetzt 8 Sätze, wieso sind da nur Kommas? Ja, weißt du, ich sag die ganze Zeit Kommata und jetzt sag ich Kommas, was ist denn los mit mir? aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja, deswegen. Also ich habe momentan ein ganz, 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 ganz arges Problem, Bücher zu finden, die ich lesen möchte.
Das ist schwierig, ja.
Ja.
Ich kann auch gerade keine Abhilfe schaffen, weil bei mir ist Kindle Unlimited jetzt auch durch und ich lese gerade auch nicht so viel.
Ich finde, du hast dir mit Wuppetta auch genug angetan.
Vor allen Dingen, ich habe mir ja, ich habe ja wirklich innerhalb von 3 Tagen, ich glaube, die restlichen 50% des Buches mir reingefahren.
Das ist aber auch eine Entschuldigung, wollte ich gerade sagen. Was ist denn los mit mir, Mann? Das ist aber auch eine Entscheidung, wollte ich sagen.
Ja, ich muss sagen, den Rest habe ich nur durchgelesen. Also erstens wollte ich es halt, bevor Kindle Unlimited ausläuft, fertig gelesen haben. Und dann hatte ich halt noch die weitere Motivation, dass ich im Podcast drüber sprechen kann und das Ende gelesen habe. Gesehen auch in dem Sinne, aber ja.
Du hast, ja, okay. Eigentlich ist Pupetta das beste Beispiel dafür, dass man das Buch nur hätte sehen sollen, statt zu lesen.
Ja, also ich meine, das Cover ist das Beste am Buch. Was ist schön gestaltet?
Ja, das Cover ist hübsch, ne? Das fand ich auch.
Gut, wenn man...
Das fand ich auch.
Wenn man vielleicht den Untertitel ausklammert, das würde ich noch hinzufügen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Untertitel ist.
Ich glaube, gute Mädchen gehorchen oder so.
Ach, weißt du, das punktet bei Frauen, die Sachen wie Daddy sagen, also...
Ja.
Ja, reden wir nicht drüber. Lassen
wir das. Ist halt auch so ein Ding, was ich schwierig finde, irgendwie.
Aber David, ich glaube, wir können zusammenfassen, dass wir alles an dem Buch schwierig finden. Ich habe es nicht gelesen, du hast es gelesen. Alles, was ich von dir gehört habe, finde ich katastrophal. Also, ich glaube, wir können uns einig sein, dass wir es scheiße finden.
Ja, ich habe mich eher auf das Daddy-Sagen bezogen, das finde ich halt eher...
Oh, das Daddy.
Ja.
Ja, finde ich auch ganz, ganz irritierend. Ich meine, in meinem Fall wäre es ja eher Mami, ne? Finde ich aber auch nicht besser.
Nee.
Nee. Ich meine, meine Frau könnte instant schaffen, dass ich aus dem Schlafzimmer renne, wenn sie das tut.
Es ist halt...
Ja, oder?
Ja.
Ist auch so eine Vorstellung, die ich einfach gerade gar nicht haben möchte. Habe ich aber jetzt, danke Hirn. Ach, dann kann der... Nee, braucht der Mensch nicht. Also, ich verstehe so Leute auch nicht. Ich verstehe auch diesen Sound nicht auf TikTok, das ist aber egal.
Dieses I'm sorry, egal. Mommy, sorry.
Ja, genau das. Verstehe ich nicht. Ist einfach so dieses, nee, mach mal nicht. Weiß ich nicht, ne? Nee. Lass mal sein, einfach. Ach nee, aber komm, hey, kein King-Shaming und so.
Ich find's halt komisch. Ich versteh's halt. Also es ist halt was ich nicht verstehe. Das heißt nicht, dass ich Leute dafür verurteile, aber ich versteh's halt nicht und ich find's seltsam.
Ja gut, Fußfetisch verstehe ich auch nicht, ne? Verurteilen tue ich jetzt trotzdem keinen dafür.
Ja.
Aber gut, ich bin auch Fußpflegerin. Wahrscheinlich verstehe ich den Fußfetisch deswegen nicht.
Ich meine, das aber beim Fußfetisch hast du halt keine Konnotation zu Erziehungsberechtigten, das ist, glaube ich, eher so das, wo ich ein Problem habe mit.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Wo wir gerade bei Empfindungen sind.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Ich hab,
hast du Gefühle, David?
Nee, das habe ich gelernt.
nee.
Denn ich hab mir Disney Plus gegönnt und ich habe mir mit meiner Freundin zusammen, wie heißt das nochmal, Alles steht Kopf 2 angesehen.
Alles steht Kopf. Schön. Und? Mich hat der gebrochen, der Film, aber gut.
Ich saß da nach diesem Film und wusste nicht, was ich von ihm halten sollte, um ehrlich zu sein.
Weißt du, ich habe ehrlich gesagt und jetzt überhaupt, das ist nicht despektierlich gemeint, aber irgendwie habe ich überhaupt nichts anderes erwartet als diese Aussage. Dennoch frage ich jetzt, warum?
Weil im Prinzip haben in meinem Kopf haben so zwei Leute gegeneinander geredet, so von wegen so, ja, es ist im Prinzip eine typische Coming-of-Age-Story, die halt sehr klassische Tropes bedient mit dem Erwachsenwerden und sich selber finden und sowas. Fairerweise auf eine kreative Art und Weise erzählt. Aber irgendwie hat mich das halt nicht so abgeholt. Also es ist halt irgendwie... Ich konnte im Nachhinein auch nicht sagen, ob ich den ersten oder... Ich glaube, ich fand im Nachgang den ersten besser, tatsächlich.
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man an diesen zweiten Film rangeht.
Okay.
Ja, ich glaube, da ist ganz viel, es kommt, ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, du bist ja kein sonderlich emotionaler Mensch.
Ich sag mal so, ich
nicht, dass du keine Gefühle hast.
Um meine Freundin das wollte ich zu damit zitieren, nicht. Nachdem wir diesen Film gesehen haben.
Mhm.
Du hast wirklich ein bisschen Probleme mit deiner Empathie, oder?
Das meine ich damit. Das ist das, was ich damit meine. Dieser Film ist... Der ist echt hart eigentlich,
also,
wenn du dir das mal so...
Meine Freundin meinte so, also sie hat jetzt nicht emotional darauf reagiert, aber sie meinte so, diese finale Szene, die fand sie doch sehr ergreifend.
Ja, und danke, sag deiner Freundin bitte danke.
Bitte danke.
Danke, bitte danke, sag bitte danke von mir. Ich schreibe kurz, bitte danke. Nein, Scherz, mach ich jetzt nicht, aber ja. Ist kein Scheiß, deine Freundin hat da komplett recht. Diese finale Szene ist echt übel. Also die ist, also ich meine, gut, es kommt jetzt ganz drauf an, wie emotional du darauf reagieren kannst oder willst oder bist. Mhm. Das ist jeder anders. Aber so dieses Jahr ist coming of age und hasse nicht, danke. Und jetzt pack doch den Kopf mal weg und nimm mal so was wie das Herz in die Hand. Das wäre doch wirklich mal so eine Idee. Versuch mal Emotionen. Versuch mal. Der Film hat dir in zwei Teilen beigebracht, wie es geht.
Ja. Nee, scheinbar ja nicht.
Wie war das mit der Autismusdiagnose bei dir noch?
Ich habe im Zuge dessen auch einen Test zum Empathiequotienten gemacht.
Ah, es gibt einen Test zum Empathiequotienten?
Ja, das beruht tatsächlich auch auf klinischen Studien, die halt zur Autismusdiagnose auch eingesetzt werden.
Aha, ich will den auch machen, okay.
Je niedriger der Empathie, der ist auf Englisch, fairerweise. Also ich habe zumindest kein deutsches Pendant bisher dazu gefunden. Online muss man dazu auch sagen. Also ich hatte den direkt aus einer Studie kopiert. Und falls generell Leute Interesse daran haben, kann ich da im deutschsprachigen Raum auch sehr die Ausführungen von Christian Kissler empfehlen, der selber autistisch ist und sehr viel Arbeit zu leisten zur Aufklärung und sonstigen Sachen, oder beziehungsweise der halt auch so diese Tests mit an die Hand gibt. Aber auf jeden Fall, du kannst in den Test, glaube ich, 80 Punkte erreichen. Und je niedriger deine Werte sind, also ich glaube, so 30 ist der Median ungefähr, aber auch schon ein bisschen... Da kann es halt sein, dass es in die Richtung geht. Ich hatte 10 Punkte.
Ja, David, tu mir doch bitte den Gefallen. Bitte. Weil sei mir nicht böse, ne? Ich meine, du musst dir ja jetzt mal so die letzten paar Folgen einfach mal Revue passieren lassen, um mitzubekommen, dass du keine Empathie empfinden hast.
Ich habe nicht kein Empathie empfinden. Und vor allem, es ist ja auch...
Wenig.
Empathie, wenig. Das ist halt das Interessante an diesem Empathiequotienten. Empathie wird bei uns ja so quasi nur, also wird im allgemeinen Kontext halt nur so verwendet in Form von, du kannst dich in die Situation anderer hineinversetzen. Das ist allerdings nur ein...
Ja, das ist ja mehr analytisch.
Ja, aber es ist halt so dieses Beschränkte, dass du halt Mitfühlvermögen hast. Was allerdings auch noch bei dem Empathietest dazu zählt, ist, wie gut du Leute lesen kannst. Also wie gut du...
Jesus Christ.
Leute, also wie gut du Gesichts ein, also wie gut du den Raum lesen kannst, wie gut du bestimmte Situationen abschätzen kannst, wie gut du Gesichtsausdrücke interpretieren kannst, so in die Richtung gehen auch viele Fragen.
Okay, also ich habe wahrscheinlich Empathie-Level 100 und du nicht so. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Vermutlich, ja.
David, der Unterschied ist halt einfach, du darfst ja nicht vergessen, dass deine erste Reaktion auf meine Aussage, mir ist das zu hart gewesen, ist, oh, dann gucke ich mal.
Ja, ich wollte mal sehen, ob ich auch was empfinde.
Ja, aber mir war das zu hart, David, und das Einzige, was du machst, ist mir dauerhaft davon zu erzählen. Wenn man das jetzt mal so auseinander nimmt. Aber wieso, ernsthaft, bei dem Film hast du nichts gehabt? Gar nichts? So gar nicht? Du hast da so gestanden?
Ich hab gelegen.
Alleine die Szene, wo ich bin, ja, ist das schön, aber du hast da so gelegen und dann kommt diese Szene, wo Spoiler an der Stelle jetzt, ja? Tut mir den Gefallen, es wird gespoilert. Wenn ihr das nicht wollt, jetzt nicht. So. Wirklich, Riley, der Zweifel schafft es endlich und dann kommt, ich bin nicht gut genug ab dem Teil. Ab diesem Punkt habe ich durchgeheult. Ja. Durchgeheult. Und nicht ein bisschen. Rotz und Wasser, David. Rotz und Wasser. Und ganz am Ende, wo dann die Panikattacke einsetzt, 1:1 geheult. Ja. Ja. Es ist, also, wirklich, und wenn die sich danach alle da um, ach, leck mich doch, ey, das macht mich jetzt schon wieder fertig, ey. David, nichts, gar nichts, so
ein bisschen. Also bei der Panikattacke habe ich selber Ticks entwickelt, habe ich gemerkt während der Szene, aber das ist auch das Einzige gewesen.
Ja gut.
Weil zumindest
ich meine, es ist ja nichts Schlimmes.
Bei dieser Szene, ich bin nichts wert, oder ich weiß nicht, ob das genaue Zitat.
Ich bin nicht gut genug.
So. Das war ja eine logische Konsequenz des Handelns, was Zweifel an den Tag gelegt hat und jetzt nicht sonderlich überraschend.
Ja, das Problem ist halt einfach, weißt du, wenn jemand so wie ich daneben steht, meine Therapeutin hat ja nicht umsonst gesagt, das sind 1:1 Sie. Mhm. Ne? Und wenn ich sowas dann sehe, ja, und mich in dem Ding so dermaßen wiedergespiegelt fühle, dann, dass ich dann kurzfristig am Arsch abbreche, ist klar.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und es ist aber all und für sich auch überhaupt nichts Dramatisches daran, dass du das so nicht empfindest. Ich meine, du gehst halt relativ logisch, wenig emotional an Dinge dran. Das ist ja nicht falsch, es ist nur anders. Ne? Dementsprechend ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn dann jemand wie ich da steht, der so emotional auf diesen Film reagiert, dann sitze ich da wirklich und finde das faszinierend. Also jetzt nicht verwunderlich oder komisch, sondern wirklich faszinierend mit anzusehen, dass da so nichts ist. Außer eine absolut logische Auseinandernehmung. Das ist nicht mal ein Wort. Des Films. Das ist für mich faszinierend.
Auseinander, ja.
Auseinandernehmung. Du weißt, was ich meine. Danke. Genau das. Aber ja, deswegen, also wie gesagt, es ist ja nichts falsch an dem, wie du reagierst. Es ist ja, ja nur anders. Aber für mich ist es für mich so schwer nachvollziehbar, weißt du?
Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Das ist.
Also es ist halt.
Ja, für dich ist es ja andersrum auch nicht vorstellbar.
Doch, ich kann es mir halt, also ich sag mal so, wenn man es mir erklärt, dann kann ich es danach auch nachvollziehen. Aber es ist halt so, dass ich das halt komplett anders gesehen habe, so. Und
was muss man dir denn daran erklären?
Also ich.
Also jetzt ich, oh, nicht, dass
nein, ich so böse anhört. Also ich verstehe. Ich habe halt das Ergreifende an der Szene nicht erkannt. Das ist halt das Ding. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe aus der reinen, ich habe mich auch gefragt, warum die sich am Ende umarmt haben.
Die Gefühle?
Ja.
Warum die am Ende da sitzen und das die
also beziehungsweise was das ändert, so das war halt so mein Ding so.
Aber sie haben das doch jetzt akzeptiert. Oh, jetzt ist doch alles in Ordnung. Jetzt sind doch alle, ist doch David.
Ja, es ist alles in Ordnung, bis das Pixar wieder Geld braucht und der dritte Teil ran muss. Dann.
Weißt du? Ja, weißt du, es ist halt einfach so, weil. Das du Arschloch, ey. Das Problem ist halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass das bei dir eine sehr ausgeprägte Art von Autismus ist. Also zumindest in der Beziehung, was das Emotionale angeht. Ist ja recht groß, weißt du? Und dann sitze ich hier und denke mir so, jetzt solltest du was Gutes sagen. Er kann ja nichts dafür.
Und ist ja auch besser geworden, muss man ja auch wirklich sagen. Also ich hatte, ich habe ja mittlerweile emotionale Reaktionen auf Filme durchaus mal ab und zu oder Serien.
Ja, David, der Unterschied ist aber trotzdem einfach die Tatsache, dass du recht unemotional bist. Es ist ja aber wie gesagt auch überhaupt nichts Dramatisches. Nur sollte das ja wirklich Autismus sein, geht das ja nicht einfach weg. Das kannst du ja nicht trainieren. Nee. Oder kann man das trainieren? So tief stecke ich nicht da drin.
Nee, du kannst, meine ich, also du kannst halt dich so therapieren, dass du gesellschaftskonformer bist, aber das ist dann halt eher so, dass du dadurch unglücklich wirst, weil du quasi sagst, okay, ich maskiere jetzt einfach dauerhaft, damit ich einigermaßen normal wirke und schließe so ziemlich alles weg, wie ich eigentlich bin.
Ja, das ist dann dieser Moment, wo du spätestens dann verstehst, warum der Film so ergreifend ist. Lass dir den einfach von deiner Freundin erklären.
Ich meine, sie hat es mir ja schon, also beziehungsweise sie hat mir nicht erklärt, warum die Szene ergreifend ist, sondern sie hat es einfach gesagt in dem Moment von wegen so, dass diese Szene halt ergreifend ist und dass das Ende halt wirklich dieses emotionale Zusammenkommen, der halt wirklich eigentlich, ja, was Schönes, Trauriges an sich hat und dementsprechend halt diese Ergreifung hat. Aber wie gesagt, es war halt wirklich für mich so dieses okay. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Das Interessante
ist ja die Tatsache. Ach, weißt du, es waren alle, also ich gehe mal davon aus, dass du erwartet hast, dass der Film dich auch emotional mitnimmt, einfach weil dir jeder, der dir das wahrscheinlich gesagt hat, dass der Film ihn kaputt gemacht hat.
Ich sag mal so, der erste Film hat mich fast gekriegt, deswegen dachte ich, okay, wenn der zweite Film jetzt nochmal ein bisschen reinhaut, dann vielleicht.
Hadder, David, hadder. Weißt du? Hadder. Aber ich weiß es nicht, vielleicht liegt es ja daran, dass die Emotionen da komplexer sind.
Du musst ja auch bedenken, es war quasi die plakative Szene, die mich im ersten Teil fast gekriegt hat, wo dann quasi die Kindheitsfigur da stirbt.
Eine der wenigen Szenen, wo meine Frau geheult hat, wie sie so ein Schlosshund und ich da gesessen habe und mir dachte so, oh, okay. Ja, muss irgendwann, ist halt so, ne? Muss halt.
Ja, aber wie gesagt, das war halt so für mich der emotionale Klimax des ersten Teils. Ja.
Ernsthaft? Und nicht die Tatsache, dass Freude keine anderen Emotionen zugelassen hat und deswegen alle anderen Emotionen komplett unterdrückt waren und man selber nicht funktioniert, wenn man alle Emotionen nicht zulässt, sondern nur teilweise und so weiter. Das nicht? Mhm.
Nee, das ist ja die Handlung. Also das ist ja das, was sich aus der Handlung ergibt, so.
David, ja, der Film hat eine Handlung, erschreckend. Aber auch die Handlung darf dich immer... Oh Gott, ich gebe auf. Auch die Handlung darf dich emotional mitnehmen.
Ja, aber das hat mich halt nicht... Nee, also das hat mich halt nicht emotional mitgenommen.
Okay, ja gut. Wie gesagt, also Empathie-Level 100 gegen Empathie-Level 0. Ich mag es sehr, dass deine Freundin die Szene ergreifend fand. Ich finde das, ich finde das schön, dass du da jemanden an der Hand hast, der dir sagt von wegen, sag mal, was ist los? Beruhigend. Ein bisschen. Aber ich fand den Film an und für sich wirklich gut gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob man dafür...
Es ist halt nicht die Art von Geschichte, die
mich... Eine Angststörung braucht?
Also, an und für sich gebe ich dir recht, dass der Film gut gemacht war, aber das Problem ist halt, dass ich glaube, solche Teenager-Schulgeschichten, ich bin denen so ein bisschen überdrüssig. Das ist halt, glaube ich, auch noch so ein Faktor, der damit reinspielt. Weil...
Das ist halt auch so genial. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es geht halt überhaupt nicht um Riley. Es ist so scheißegal, was Riley gerade macht. Es geht so um, es geht rein um die Emotionen. Also so empfinde ich den Film. Es ist ja natürlich hast du Riley und die Tatsache, dass das, was mit ihr passiert, das in den Emotionen auslöst. Aber an und für sich geht es um die Emotionen und die Tatsache, wie sie ja mit den Emotionen umgeht und nicht darum, was sie da gerade tut.
Ich hatte halt die Lebeweise, also, dass
das komplett halt, egal.
Dass halt mit der Pubertät die Emotionen komplexer werden und sie lernen muss, damit umzugehen. Ja.
Ja, das aber ist ja
dementsprechend,
auch so.
Es ist ja die Geschichte davon, wie sie quasi sich zu sich selber findet und was für was sie letztlich stehen will und welche Art von Person sie sein möchte.
Das ist richtig. Ich meine ja damit nur, ob sie jetzt in der Schule ist oder ob sie irgendeine Teenie-Story hat. Was für eine Teenie-Story sie hat, ist komplett scheißegal, weil es halt nur um die Emotionen geht. Das meine ich.
Ja, für mich haben die Emotionen halt, klar, aber für mich haben die Emotionen halt mit der Pubertät zusammengehangen. Das war halt für mich so ein eindeutiger Zusammenhang und funktioniert. Ja, dementsprechend ist für mich halt ein Teenie-Schulfilm.
Okay, gut. Gut. Okay, ein Teenie-Schulfilm.
Und dazu kommt dann ja auch noch, hier diese typische Geschichte mit, dass quasi sich ja wirklich dann alles auch verändert bei ihr, so, Es werden neue Erwartungen an sie gesetzt, sie muss mit ihren Zweifeln klarkommen und dann zwei Bezugspunkte in ihrem Leben fallen auch einfach komplett weg.
Das ist richtig. Ist dir denn sowas Lustiges aufgefallen, wie das bei der Mutter am Steuerpult Trauer in der Mitte sitzt und beim Vater die Wut?
Nee, ich weiß auch gar nicht, ob's im ersten Teil schon war. Mich hat tatsächlich mehr gestört, dass... bei Riley quasi die Emotionen sowohl männlich als auch weiblich sind, aber gefühlt bei jeder anderen Person, wo man reinguckt, dass immer auf die Person gemünzt ist, die, also der Vater hat alle nur mit dem Schnäuzer und die Mutter, die hat die halt alle in weiblich.
Vielleicht ist Riley auch einfach non-binär.
Man weiß es nicht, aber ich glaube, das ist wieder zu tief gelesen.
Ist aber tatsächlich eine Theorie.
Ah, okay.
Es ist auch eine Theorie, dass Riley eigentlich hätte mit der anderen aus dem Eishockey-Team. Wie gesagt, ganz viele Spoiler, ne? Riley eigentlich queer ist.
Ja.
Dass das kein "Ich bewundere sie, sondern ich habe mich in sie verliebt" ist. Eigentlich.
Ja, aber Liebe gibt's ja nicht in dem Kopf, deswegen passt das schon.
Liebe ist auch keine Emotion. Liebe ist eine chemische Reaktion. Da haben wir schon mal drüber geredet.
Ja.
Ja, jede Emotion ist eine chemische Reaktion, das weiß ich selber, aber Liebe ist ja mehr was, verliebt sein, das gibt es, aber Liebe ist ja mehr was anderes. Für mich, egal. Egal, wollen wir das jetzt nicht auch noch aufmachen? Richtig, über sowas Positives reden wir nur an Weihnachten. Wir kennen das nicht, Weihnachten am 14.2. Schön. Wie heißt es denn? Valentinstag. So.
Was, aber ja. Was auch immer der Valentin ist, für diesen Tag gemacht hat.
Man weiß es nicht. Warum wollte ich gerade sagen, der hat seinen Mantel geteilt? Das war wirklich nicht der Valentin. Das war nun wirklich nicht der Valentin. Nein, aber wie gesagt, also das ist aber tatsächlich ja auch eine Variante, ne? Ich meine, ne?
Ja.
Das mit dem Nonbinären, ich finde das tatsächlich am logischsten irgendwie.
Ja.
Weil warum sollte da nicht jedes, also dann ist ja logisch, dass unterschiedliche Geschlechter vorhanden sind.
Kann man definitiv so sehen.
Du kannst auch sagen, von wegen, vielleicht hat sie ja auch von ihrem Vater was angetan bekommen, weil nur die negativen Emotionen sind männlich.
Wobei, Ekel ist es auch weiblich.
Ja, eben. Ich finde, Ekel ist aber auch tatsächlich keine negative Emotion. Ich glaube, das kommt jetzt wieder so eine
aber ist,
Interpretationsgeschichte.
Ist Angst streng genommen eine negative Emotion?
Ja, sie wird als negative Emotion wahrgenommen.
Aber dann wäre es Ekel, ja. Ach, keine Ahnung.
Eigentlich, Eigentlich sind Angst, Ekel und Wut, ja, Angst und Ekel sind eigentlich nur Emotionen, die dafür sorgen, dass sie, die wollen dich schützen. Die sind ja nur für deinen Schutz da. Also negativ sind, es gibt eigentlich keine negative Emotion, sind wir mal ehrlich. Fakt ist, dass alle Emotionen irgendwo eine Daseinsberechtigung haben.
Ja.
Nicht? Sogar die Wut. Das fantastisch. Außerdem muss man dazu sagen, dass Ekel aber nur im amerikanischen Kontext in der Psychologie so hochgehoben wird, meine ich.
Okay.
Ich glaube, im anderen Kontexten ist Ekel keine Grundemotion.
Ja, ich fand die Zusammenstellung eh immer sehr spannend, so generell in dem Film. Aber das ist natürlich ist es in gewisser Weise immer noch ein Kinderfilm. Das heißt, es muss relativ simpel gehalten werden.
Ja, und ich finde den Film sehr toll. Ich finde den Film, wie gesagt, sehr gut. Mich hat er gebrochen, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt mit Ich bin nicht gut genug, durchgehend geheult. Rotz und Wasser. Ich bin danach fertig gewesen. Ich habe den auch vor ein paar, also letztens nochmal angeguckt, habe ich ja erzählt. Im Kino habe ich lustigerweise überhaupt nicht geheult. Meine Frau hat da geheult, wie jeder andere in diesem Film. Die haben alle geheult, nur ich nicht, weil ich ja mit meinen Emotionen so im Reinen bin. Gab das sehr gut, wenn ich unter Leuten bin. Aber ja, alleine. Alleine war vorbei. Ja. Schön.
Ja.
Schön, dass wir drüber geredet haben.
Ich glaube einfach, es ist nicht meine Art von, also wie gesagt, die Geschichte an sich hat mich nicht so sehr abgeholt, dass es für mich so ein guter Film war, aber ich kann definitiv verstehen, warum du zum Beispiel eine deutlich stärkere Verbindung zu dem Film hast und den als deutlich besser einschätzt.
Naja, gut, ich meine, wie ist jetzt halt, also, ne? Angststörung halt. Was willst du machen? Aber ja, das ist. Ich musste vorhin lachen, als du Christian Kissler heißt, ne? Als du den erwähnt hast, den habe ich regelmäßig bei mir auf der TikTok For You Page und jedes Mal, wenn ich den habe, frage ich mich immer, was du auf meiner For You Page machst. Ich find, ihr seht euch einfach so scheiße ähnlich, ey. Gruselig.
Ja, gut. Das, ja, scheiße. Ja, okay.
Ja.
Ich sehe es.
Also nicht nur im Verhalten, es ist, ich finde, das war, wie gesagt, ich denke mir jedes Mal, oh, David. Ja, ja. Okay. Wollte ich mal erwähnen. Deswegen, ja, ich kannte ihn tatsächlich.
Okay. Ja, wie gesagt, bei dem in der Bio steht, glaube ich, auch, also beziehungsweise ihr könnt auch einfach nach dem googeln, falls ihr selber mal den Empathie, beziehungsweise ihr könnt auch einfach Empathiequotient-Test eingeben bei Google. Ich glaube, das dürfte dann, wenn das so ein 80-Fragen-Ding ist, weil man kann den auch, das habe ich erst später rausgefunden, ich habe den sogar auf Blatt und Papier gemacht und ausgerechnet.
Oh.
Ja, weil das halt die Anlage war, die er hatte auf seiner Webseite und den habe ich mir deswegen ausgedruckt und quasi damit ich vor die Auswertung habe ich mir auch nur kopiert, aber nicht vorher durchgelesen, damit ich halt nicht vorher beeinflusst bin in meinen Antworten. Aber tatsächlich habe ich dann später auch rausgefunden, dass man das einfach so als Multiple, also nicht Multiple Choice, sondern ja doch eigentlich Multiple Choice Ding online halt auch machen kann. Dass da auch Webseiten gibt, die quasi die gleichen Fragen haben.
Das ist ja praktisch. Ansonsten, Stift und Papier ist auch nichts Schlechtes. Pen and Paper ist immer gut.
Ja. Okay, das war eine hochemotionale Folge.
Aber David, Contenance.
Ja. Ich würde sogar sagen, ich bin bezogen auf mein Leben in der emotionalsten Phase, in der ich jemals war.
Ja, ich kenne die weniger emotionalen, da muss ich dir recht geben, es gibt einen Unterschied, wenn man genau drauf achtet.
Dementsprechend.
Bin ich bei dir.
Eine hochemotionale Folge war das. Wir haben auch noch mal ein bisschen über, wir haben quasi das letzte bisschen Pupette aus diesem Podcast gekehrt. Das war jetzt auch.
Ja, Gott sei Dank.
Die Autorin, die nicht genannt werden soll. Einfach, ich habe den Namen von ihr auch wieder schon wieder vergessen, bin ich ganz ehrlich.
Irgendwas mit Isabella, oder?
Ja, ich glaube schon.
Isabella?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Nicht-Empfehlung unsererseits. Tut's euch nicht an. Auch nochmal für ihre anderen Werke. Ansonsten hoffe ich, dass wir euch aber gut unterhalten konnten und bis zur nächsten Woche wünsche ich euch eine gute Zeit und auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.
Worte tanzen frei. Jenny Fritz und David Geist, sie nehmen uns an bei. Alltag trifft Kultur hier in einem bunten Licht. Bratelling, die Zusammenkunft und akustisches Gedicht.